heutige Gast, Philipp Schlaffer. Rechte Rotlichtrocker. Herr Schlaffer, Sie waren so eine Art Hardcore-Nazi. Wie wird man denn zu Nazi in der Jugend?
Mein Weg ging relativ schnell los. Ich hatte Brüche in meiner Jugend. Aus familiären Gründen sind wir 1988, da war ich 10 Jahre alt, sind wir nach Newcastle gezogen. Mhm. Aus dem beschaulichen Lübeck, Stockelsdorf, wo ich herkomme, sind wir nach Newcastle upon Tyne gezogen. 10 Jahre alt, Empfehlung fürs Gymnasium, Fußball gespielt, alles lief. Typisches Bolzplatzkind, würde ich sagen. Mhm. Sind wir nach Newcastle gezogen. Kam auf eine ganz normale, reguläre englische Schule. Ich habe eine 3,5 Jahre ältere Schwester, die uns natürlich auch begleitet haben. Meine Eltern, liebevolles Elternhaus, Akademikerfamilie.
Eigentlich heile Welt, ne?
Heile Welt. Bis zu diesem Punkt, wo wir umgezogen sind. Ich kam dann auf die englische Schule. Ich konnte vielleicht 3 Sätze Englisch. Mhm. Ich sage das immer gerne. My name is Philip, I'm 10 years old and I'm from Germany. Kam in diese Klasse rein, war auch alles ganz toll am ersten Tag. Aber am zweiten Tag ging Mobbing los. Mhm. Ich aus Deutschland kam, ich wurde da das erste Mal als Nazi bezeichnet, 10 Jahre alt. Die Schüler wussten auch nicht, was ein Nazi ist, ich auch nicht. Aber dann ging Mobbing los, das war nicht ganz so einfach. Aber ich habe dann relativ schnell Englisch gelernt und habe dann England lieben gelernt. Mhm. Und wir haben dann tolle Zeit in England verbracht, habe Rugby gespielt, Fußball wieder gespielt und habe England lieben gelernt, habe aufgehört, Deutsch zu sprechen in der Schule. Mit meinen Eltern kein Deutsch mehr gesprochen, sondern nur noch Englisch. Wir sind dann, kam ich nach Hause, da hat mein Vater gesagt, nach 3,5 Jahren, die Reise ist zu Ende in England, wir gehen wieder zurück nach Deutschland. Jetzt 14 Jahre alt, komm zurück. Meine Eltern haben, ich sag mal, Leistung gemessen, die Kinder funktionieren gut, Schule gut, alles gut. Hm. Kam zurück, ab aufs Gymnasium der Junge. Jetzt kam ich auf dem Gymnasium an und jetzt hatte ich das Problem, dass ich Deutsch vergessen hatte. Das heißt nur 5 und 6, jetzt 14 Jahre alt, voll in der Pubertät. Hm. Habe andere Kleidung getragen, weil ich aus England kam. Die alten Freunde von damals vom Bolzplatz, die hatten sich anders entwickelt. Die wollten mich auch nicht so richtig wieder aufnehmen. War einsam, Schule schlecht, keine Freunde, sitzen geblieben, nur 5 und 6, jeden Tag Nachhilfe.
Tja. Also Entwurzelung so ein bisschen, oder?
Kann man das sagen? Heute spricht man so von Entwurzelung, keine Identität, Heimat, wo komme ich her, wer bin ich? 14, 15 Jahre alt, erste Schübe, auch ich wollte vielleicht meine erste Liebe finden. Alles hat so nicht funktioniert. Meine Eltern Leistungsdruck. Streng dich doch mal an, streng dich doch mal an. Tja, das funktioniert nur leider nicht, wenn die Eltern sagen, streng dich mal an. Ich hatte andere Sorgen bei mir im Kopf. Das hat man einfach nicht gesehen. Ja, sondern Physik, Mathe, setz dich hin. Schule, Schule, Schule. Was willst du mal werden? Was willst du arbeiten? War mir absolut unwichtig geworden. Sitzen geblieben. Bin ich auf die Realschule gekommen, runter. Sehr wütend zu Hause. Hab so die ersten Straftaten begangen mit Sachbeschädigung, Körperverletzung auch sehr, sehr schnell. Und ich fühlte mich als Außenseiter. Und ich fühlte mich als Außenseiter irgendwann ganz wohl. Alle hatten mich irgendwann zum Außenseiter gemacht. Das erste Mal in England. Dann kam ich zurück aufs Gymnasium, war da Außenseiter. Ging auf die Realschule, wieder Außenseiter alleine. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, ihr wollt einen Außenseiter, jetzt kriegt ihr einen Außenseiter. Aber nur weil ich Außenseiter war, das bedeutet nicht, dass ich alleine bleibe. Außenseiter finden andere Außenseiter. Das funktioniert irgendwie. Ich weiß es nicht, da müssen wahrscheinlich clevere Menschen wie Sie drüber nachdenken, warum das funktioniert. Aber bei mir ging das so, ich habe Musik bekommen von anderen Außenseitern und diese Musik war Rechtsrock. Damals noch im Walkman mit Kassetten und diese Musik habe ich mir von morgens bis abends ins Gehirn gejagt.
Das hat Sie angesprochen dann, ne?
Ja, und zwar nicht mal die politische Botschaft. Es fing ganz leicht an mit einer Band, die so viele hören, die Bösen Onkels. Mit sowas fing es an und die haben schon gesungen, Scheiß auf Schule, Scheiß auf System, sei was Besonderes, sei stolz, sei stark. Und das fand ich super. Nur so eine Rebellion gegen Schule, gegen Gesellschaft. Das hat mir was gegeben. Es war aggressiver. Mainstream war nichts für mich. Alle wollten Nirvana hören und alle waren auf einmal auf Grunge. Und das war aber schon wieder so Mainstream für mich, dass ich da fühlte ich mich nicht wohl. Und ich habe diese Musik gehört, die mir, wo ich meine Aggression kanalisieren konnte drin, oder die hat mich noch aufgepusht. Und dann habe ich ganz schnell härtere Musik bekommen und da habe ich mich sehr wohl mitgefühlt, weil die was besungen haben. Ich habe mich direkt angesprochen gefühlt, die gesagt haben, du bist was Besonderes nur durch deine Geburt. Nicht durch Schule, nicht durch Bildung, nicht durch dadurch, dass du die tollsten Adidas-Sneakers hast oder so, sondern du bist nur schon gut durch deine Geburt. Komm zu uns. Und ich habe diesen Ruf gehört und ich bin dem nachgekommen.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, wie ging es dann weiter? relativ schnell haben wir diese Musik ausgetauscht untereinander. Das ging sehr schnell. Verbotene Früchte schmecken am besten. Schnell, schnell. Alles, was Schriften, Aufkleber. Ich habe relativ schnell zu Parteien gefunden. Die haben gehört, oh Gott, da treffen sich ein paar junge Leute, die hören so Rechtsrock. Ja, haben die Parteien damals gehört in Lübeck, haben gesagt, komm doch mal zu uns. Wir treffen uns hier in der Kneipe. Komm doch mal vorbei. Und wir fahren auf eine Demonstration demnächst. Und dann sind wir zu der Kneipe gegangen. Und dann gab es da ein Bier umsonst. Ja, und Mensch, toll, junge Leute, wie schön, dass ihr da seid und wir brauchen euch, ihr könnt den Umsturz machen, wir können was Tolles für dieses Volk machen, schön, dass ihr dabei seid. Ich wurde gesehen, zu Hause wurde ich nur gesehen, wenn ich mal eine 3 geschrieben habe, das ist ja schon toll, Philipp. Aber die haben mich gesehen und haben gesagt, schön nur, dass du hier bist, schön, dass du da bist.
Anerkennung bekommen,
ganz einfache Mechanismen haben bei mir funktioniert, aber Anerkennung bekommen. Ich wurde gesehen und haben gesagt, toll, so ein großer Junge, Mensch, du kannst doch richtig was, dich brauchen wir. Immer mehr Musik, Schriften bekommen, Aufkleber, die ersten verbotenen Schriften bekommen. Ich habe das erste Mal meinen Kampf in die Hand gedrückt bekommen, habe diese Bücher verschlungen. Ich habe da drin Widersprüche schon gesehen, sehr jung auch. Aber Widerspruch war ja nicht möglich. Auch am Anfang noch war es nicht möglich, weil ich schon Angst hatte, wenn ich jetzt dem nicht ganz folge,
ist man da auch raus.
Dann verliere ich das wieder. Und das wollte ich auf gar keinen Fall verlieren, deswegen wusste ich, jetzt gehe ich die Linie aber voll mit.
Und wie ging es da weiter? Sie wurden ja so eine relativ prominente Neonazi.
Ja, leider. Wie ging es dann weiter? Das ging dann alles relativ schnell. Ich wurde dann auch intensiv Straftäter Gewalt. Also ich habe mich dann auch beim Fußball geprügelt, organisiert. Hatte die ersten Hausdurchsuchungen nach Demonstrationen, nachdem es Brandanschläge in Lübeck und Umgebung gab, wo ich mit ins Visier der Ermittlungsbehörden gekommen bin. Erste Hausdurchsuchung zu Hause. Bruch mit den Eltern, überhaupt keine Kommunikation mehr möglich, die immer wieder versucht haben, sehr liebevoll meine Eltern, ja, aber die haben es wirklich versucht, aber...
Können sie nicht mehr erreichen, ne?
Es war nicht mehr möglich, also ich habe auch dicht gemacht, ich hatte dieses geschlossene Weltbild jetzt und ich habe jeden, der dagegen gesprochen hat, als Feind angesehen, ja, du willst mir meine Wahrheit nehmen, du bist doch nur ein Schaf des Systems. Und dann ging es so weiter, ich habe dann, wie gesagt, Gewalttaten nebenbei gemacht, Alkohol spielte eine große Rolle, die Gruppe, Gruppendynamiken, Gewalt in der Gruppe ausgeübt, sehr viel Hass, immer morgens mit Hass aufgestanden, also sehr energieraubend auch. Ich habe dann kurz vorm Abi habe ich meine Schule abgebrochen, ich bin dann noch weiter für eine Schule gegangen, habe dann eine Ausbildung begonnen zum großen Außenhandelskaufmann, habe die dann auch abgeschlossen. Währenddessen war ich sehr politisch aktiv und habe mir da meine kaufmännischen Kenntnisse angeeignet und ich wusste nach meiner großen Außenhandelskaufmann Ausbildung möchte ich Neonazi-Musik vertreiben.
Mhm. Sie würden sozusagen so eine Art Neonazi-Label.
Ja, also auch Neonazis brauchen sowas wie einen Supermarkt. Okay. Also Neonazis tragen dann auch ihre T-Shirts, sie wollen ihre Musik, die kaufen sich Feuerzeugen, wo auch draufsteht Deutschland. Und all das muss bedient werden. Das ist eine regelrechte Industrie, das ist mit Sicherheit ein Millionenmarkt auch, um den sich auch intensiv gestritten wird, was ich auch später in meinem Leben erlebt habe. Und habe mich dem dann gewidmet, ganz am Anfang noch ganz klein vertrieben. So, ich habe angefangen, die Sachen ganz klein zu verkaufen. So auf Konzerten, zu Konzerten bin ich gefahren, habe so einen Koffer aufgeklappt, da waren so 200 verbotene CDs drin und die wurden ja aus der Hand gerissen. Egal, Hauptsache verboten, das ist wichtig, verboten. Die Qualität ist scheißegal. Und das wuchs. Ich habe gesehen, meine Güte, das läuft. Und ich habe viele gesehen, da waren viele, die das nicht so gut gemacht haben. Ich habe gedacht, Mensch, das kannst du doch besser. Und dann, das war wie so ein...
laufendes Geschäft.
Ja, und es kam so das Internet ganz groß auf. Also dass du mit Shops, jeder konnte auf einmal einen Shop selber schnell basteln. Und das habe ich dann getan und dann hob das regelrecht ab.
Wie ging es dann weiter? Also Sie sind erfolgreicher Geschäftsmann in der Neonazi-Szene geworden.
Ja, das wurde ja auch einem vorgeworfen, weil es ist auch die Neonazi-Szene ist antikapitalistisch. Ja, da können Sie sich mit der linksextremen Szene so manchmal so ein bisschen die Hand reichen. Da gibt es auch so Überschneidungen in den Ideen. Und dann war es natürlich für jeden, der damit Geld verdient, war dann auch schon, ist ein bisschen suspekt. Obwohl oft wird behauptet, der Staat ist auf dem rechten Auge blind. Das kann ich nicht behaupten, weil ich hatte in dieser Zeit, wo ich dieses Geschäft betrieben habe, über 20 Hausdurchsuchungen. Wenn man sich die Zahl mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das eine enorm große Zahl. Das heißt, morgens Polizei rein, Rechner beschlagnahmt, Handys beschlagnahmt, Sachen beschlagnahmt und so weiter. Und das 20 Mal in 10 Jahren. Das heißt, alle halbe Jahr war eine Hausdurchsuchung fast. Aber die Prozesse sind schwer zu führen. Ich hatte Geld für teure Anwälte und die Sachen müssen natürlich gefunden werden. Ja, die illegalen Sachen müssen gefunden werden, die illegalen CDs, die illegalen T-Shirts müssen gefunden werden. Und ich wusste, was illegal ist und habe das vielleicht nicht in meinem Hauptlager gelagert damals. Und ja, ich wurde dann sozusagen ein, ja, was wurde ich? Ein Neonazi, und der damit dann aber auch relativ schnell viel Geld verdient hat.
Wie kam dann der Wandel? Was ist dann passiert? Sie haben ja, irgendwann kam ja noch ein Bruch bei Ihnen.
Ja, das ist natürlich ein großer Sprung, den wir jetzt machen. Und zwar, ich hatte dann in einem Jahr mehrere Dinge erlebt. Also es war sowieso, ich war ganz schnell, von jungen Jahren wurde ich sehr schnell politisiert. Ich habe das aufgesaugt wie so ein Schwamm, ja, Ideen. Ich habe ja auch gedacht, während ich in dieser Szene war, habe ich gedacht, ich bin auf der richtigen Seite. Das dürfen wir immer nicht vergessen, ja. Also wenn wir über Jugendliche sprechen, die irgendwie sich radikalisieren, die denken ja auch, sie sind auf der richtigen Seite und alle anderen in der Gesellschaft sind doof. Ja, also ihr seid die Schafe. Und ich habe ja, und das habe ich aufgesogen. Und ich habe mich dann viele Bücher gelesen, habe mich gebildet. Ich war zu Treffen gegangen und habe versucht, so viel wie möglich aufzusagen, Politik halt zu betreiben, Plakate aufzuhängen, Diskussionen zu führen, Flyer verteilen vor Supermärkten und so weiter. Aber nachdem ich in diese Musikszene immer tiefer und ich selber nur diese Musikszene und diese Gewalt ausgeübt habe, hat die Politik schon keine große Rolle mehr gespielt. Also ich will Ihnen mal sagen, viele, die aktiv sind so in so einer rechten Szene, die sich zur rechten Szene zählen oder so, viele von denen, die kaufen vielleicht Musik, hören zu Hause und brüllen dazu dann irgendwie, wenn sie 5 Bier getrunken haben, Heil Hitler. Aber mit Politik hat das alles nicht viel zu tun. Und so war das bei mir auch. Ich habe dann eine Kameradschaft gegründet. Diese Kameradschaft hieß Werwolf Wismar. Die ist, hat leider Berühmtheit dadurch erreicht, durch ein Video, wo auch ich dabei bin, wo Neonazis vor einem Laden, wo eine linke Demonstration kommt, wo dann mit der Baseballkeule geschwungen und die Polizei das mit Waffengewalt stoppt.
Ich erinnere mich gut an diesem Video, als es rauskam.
Ja, haben Sie das Video gesehen, ja?
Ich habe das Video damals gesehen, weil Bekannte von mir bei der linken Gegendemonstration waren.
Okay, ja, bei dieser Demo war ich leider dabei. Ist natürlich heute keine schöne Erinnerung, aber so ist das passiert. Diese Demonstration war, es gab dann sehr viel in der Stadt Gegenwehr, warum diese Stadt nichts gegen uns unternimmt. Wir hatten ein großes Clubhaus, wir waren 30, 40 Mann, also sehr, sehr aktiv da auch in der Stadt und haben die Stadt eigentlich in Furcht versetzt. Also sie hat uns gefürchtet. Und dann ist das auch noch da passiert, dass ich zu diesem Zeitpunkt, ich hatte einen Laden auch in Berlin aufgemacht, der hieß Parzifal. In Hamburg habe ich noch einen Laden mitbetrieben, also in der Nähe von Hamburg und in Wismar. Ein Ladengeschäft, wo man dann Nazi-Devotionalien kaufen kann. Also CDs, T-Shirts, wieder alles mögliche, allen möglichen Klimbim, den Neonazis so brauchen. Und ich habe mit einem, der den Laden in Berlin betrieben hat, der auch bei bekannten Berliner Bands gespielt hat, sowas wie die Lunikow-Verschwörung, Spreegeschwader und so weiter, bei diesen Bands hat er gespielt, der hat den Laden in Berlin für mich betrieben und in diesem Laden gab es Schwierigkeiten mit der Abrechnung, nenne ich es mal. Und dann habe ich den Laden von einem Tag auf den anderen zugemacht und diese Person hat mich nachts überfallen mit 2 anderen und es gab dann eine Schießerei bei mir im Haus, was sehr einschneidend für mich war, dass jemand aus der eigenen rechten Szene mich überfällt. Ich hatte diese Demonstration, dann gab es den Überfall auf mich und 3 Monate später haben wir noch Silvester gefeiert mit dieser Kameradschaft, die ich gegründet habe, und nach dieser Silvesterfeier haben mehrere der Kameraden aus meiner Kameradschaft noch jemanden ermordet. Die haben jemanden totgeschlagen, sie wurden verurteilt wegen Totschlags. In diese Sache wurde ich mit reingezogen, weil sie mir davon erzählt hatten am Silvestermorgen. Und das wollte ich nicht. Wenn wir jetzt zurückgehen an den 14-, 15-, 16-jährigen Philipp, was der gesucht hatte. Eigentlich hatte der Freundschaft Anerkennung gesucht. Ich wollte eine Gruppe, ich wollte irgendwo dazugehören, ich wollte gesehen werden. 12, 13 Jahre später gucke ich in den Spiegel und habe mit Leuten zu tun, die im Alkoholrausch jemanden totgeschlagen haben und abgestochen haben. Die eigenen Leute aus der rechtsextremen Szene überfallen mich. Ich muss auf die schießen. Die Demonstration, Polizei will mich fast erschießen. Hausdurchsuchung. Dieser Traum von diesem 15-, 16-Jährigen ist zum Albtraum geworden.
Da bricht das Bild bei Ihnen.
Das wäre jetzt eine schöne Geschichte, ja? Also viele, die Ihr Programm gucken, würden sagen, eine tolle Geschichte, so viel negative Erfahrung, jetzt hat er beschlossen, sich zu verändern.
So einfach ist es aber nicht.
So einfach ist es nicht. Es ist auch nicht, wie ich habe mir dieses Weltbild ja auch nicht zugelegt über Nacht und habe mir dann einen Mantel angezogen. Das
ist gewachsen über Jahre dann, ne?
Das wächst.
Ja.
Das waren Brüche. Das fängt ja an mit einem ganz kleinen Bruch, das wird immer größer, den man einfach nicht mehr kitten kann. Aber dadurch ist das Weltbild noch nicht, dadurch ist das Weltbild, hat sich ja noch nicht verändert. Ich bin ja ganz langsam angefangen, dieses Patriot, ja, Deutschland über alles und hin zum Neonazi, zur Krone, die Krone der Schöpfung, wie so Rechte das so sagen, ja, wenn man sich als Nationalsozialist irgendwann bezeichnet. Genauso langsam ist das nachher raus und haben diese Brüche natürlich schnell dazu beigetragen, sich damit zu beschäftigen, ist es das wirklich, was du möchtest? Und deswegen hat das lange gedauert. Ich habe mich dann mit mir selber beschäftigt und habe aber gesagt, aber ich hatte Angst vor Verlust der Gruppe. Ich konnte ja nicht zu meiner Gruppe hingehen, wo ich Präsident war und die ich gegründet habe, und konnte ja nicht zu dieser Gruppe hingehen und sagen, Leute, ich würde gerne, dass wir hier trotzdem immer noch jedes Wochenende zusammen saufen, feiern und rumrandalieren von mir aus. Aber das mit der Nazi, das finde ich scheiße jetzt irgendwie. Also so ging es nicht. Sondern ich habe mich versucht, ein bisschen langsam rauszuziehen, aber das ging nicht. Ich habe mir dann ein anderes Milieu gesucht.
Und zwar?
Und zwar, weil ich wieder Angst hatte, glaube ich, in der Situation habe ich ja instinktiv gehandelt, habe nicht so genau darüber nachgedacht. Das wäre sonst jetzt auch zu psychologisch, dass ich gesagt habe, ich habe mich mit mir selber so doll beschäftigt. Philipp, welche Bedürfnisse hast du und was möchtest du nicht mehr? Sondern ich habe das so aus reinem Instinkt gemacht. Und ich habe mich dann relativ schnell dem Rotlichtmilieu und der Rockerszene angeschlossen. Nahtlos. Ich habe noch viele Bilder und so weiter, wie sich dann auch die Rockerszene mit der Neonazi-Szene vermischt. Und dann sind viele aus diesem Neonazi-Club auch zu einem weltweit agierenden Motorradclub übergetreten und sind da aktiv geworden.
Und was haben Sie da gemacht?
Ganz klar war jetzt das Ziel, ich hatte schon vorher an der Sucht Geld mal geleckt. Das ist auch wie eine Droge. Wenn Sie Menschen kennen, die einmal mal Geld hatten, die wollen das dann auch, das ist so, da kann es dann nie genug sein. Und da habe ich auch, dann habe ich Menschen kennengelernt in diesem kriminellen Milieu und haben gesagt, das, was du vorher da gehabt hast, das ist doch gar nichts. Also, wenn wir jetzt zusammen Prostitution betreiben, Drogenhandel betreiben, Schutzgeld betreiben, Waffenhandel, dann wird richtig Geld verdient. Und da habe ich gesagt, das klingt nach einer tollen Idee. Und noch eine Gruppe dazu, ist ja ein Traum. Und
noch Abenteuer.
Ja, viele von außen nennen das ein Abenteuer, aber man selber merkt das gar nicht drin, wenn man in diesem Tunnel ist. Man ist ja wie in einem Rausch. Also ich war wie in einem Rausch, immer intensiver, also ich habe ja auch keine Zeit gehabt zum Reflektieren über mein Leben, sondern ich bin von einer Sache ins nächste immer weiter, immer schneller und das ging dann sehr, sehr schnell und über die Kontakte und dadurch, dass ich auch viele kannte und wir hatten dann so einen Ruf erarbeitet, damals auch über die Kameradschaft, dadurch, dass es den Toten gab, dass es auch viele öffentliche Schlägereien gab und Prozesse, haben natürlich einige hingeguckt und gesagt, ja, so eine Jungs bräuchten wir.
Und dann sind Sie sozusagen zum Rotlicht-Rocker geworden.
Richtig.
Wie lange ging das?
Richtig. Ich war aktiv in der Rocker-Szene 6 Jahre. Ich habe danach dann meine eigene Gruppierung in Wismar gegründet. Diese Gruppierung hieß die Schwarze Schar. Ich habe diesen Club gegründet, war auch Präsident in diesem Club die komplette Zeit. Und wir haben diesen Club eindeutig als 1%er-Club gegründet. 1%er-Club heißt, es war von vornherein klar, dass wir außerhalb der gesetzlichen Regeln spielen, dass wir kriminelle Geschäfte machen. Das ist ein eindeutiges Zeichen, sich zu präsentieren. Die Clubs reden sich da manchmal so ein bisschen raus, aber eigentlich wissen wir alle, die ein 1%er-Zeichen tragen, die sagen, sie spielen außerhalb der Gesetze und sie wollen auch Geld mit Kriminalität verdienen.
So, und das lief auch gut, oder? Für Sie, wie haben Sie es empfunden, diese Jahre? Das war ein laufendes Geschäft und
Sex,
Drugs und Rock'n'Roll, oder wie stellt man sich das vor?
Genau so ist es. Es ist so. Es ist heute, wenn ich darüber spreche, in meinen Videos ist das auch so, wenn keine guten Zeiten gewesen wären, wäre ich nicht dabei geblieben. Ich war 20 Jahre in Subkulturen drin, also Rechtsextremismus, Gangleben, Rocker, Rotlicht. Wenn da nichts Gutes gewesen wäre, dann bleibt man nicht 20 Jahre, dann müsste ich einen Dachschaden haben. Na gut, es gibt Leute, die das sagen, dass ich den habe, aber es gab also auch die tollen Momente. Das heißt, wenn am Wochenende, wenn wir zusammenkamen, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, das ist so. Ich habe selber dann angefangen, Kokain zu konsumieren. Dadurch, dass wir mit Prostitution zu tun hatten, hatte man sich mit Frauen umgeben, mit relativ leichten Frauen, die auch für Drogen, Alkohol, Partys und so weiter. Dann lebt man diesen Rausch.
Und was passiert dann? Wie kam dann der Wandel?
Wir machen wieder einen sehr, sehr großen Sprung. Und zwar...
Ich würde gerne die 2 Stunden mit Ihnen jetzt vor der Kamera reden, aber wir müssen ein bisschen anziehen.
Also, dieser Wandel kam dann, auch ich bin dann das erste Mal auch ins Gefängnis gekommen. Wir müssen dazu sagen, ich hatte 12 Jahre Bewährung, bevor ich eine Gefängniszelle von innen gesehen habe. Wir hatten Krieg geführt gegen eine andere Rockergruppierung oder eine andere Straßengang, haben wir Krieg geführt und ich wurde dann das erste Mal 3 Monate inhaftiert. Aber dadurch, dass vor Gericht keiner ausgesagt hat, musste ich nach 3 Monaten schon entlassen werden. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie ich aus diesem Gefängnis rauskam.
Nö.
Kam raus und fühlte mich wie der King wieder. Keiner traut sich, was zu sagen. Ich komme wieder raus, wieder nicht erwischt, wieder nicht bestraft. Raus, ab, weiter geht's. Noch intensiver, noch härter. Und wir haben dann in der Rockerszene auch sehr, sehr viel erlebt. Ich wurde da ein zweites Mal niedergestochen. Ich wurde schon in jungen Jahren noch schon einmal niedergestochen. Sehr viel Polizeidruck. Die Polizei hat den Druck enorm erhöht. Das wird mit Observierung gemacht, mit Hausdurchsuchungen hinterherfahren, Umfeld, jede kleine Anzeige zur Anzeige gebracht und so weiter. Und um ehrlich zu sein, hat, bevor mein Geist rebelliert hat, hat diesmal mein Körper rebelliert. Und zwar habe ich Migräne bekommen. Ganz schwere Migräne und Schlafstörung. Und zwar ist das ja so, wir müssen uns diese Gangs auch in rechtsextremen Kameradschaften oder rechtsextremen Gruppierungen oder im Rotlichtmilieu oder im Rockermilieu, müssen wir uns so vorstellen. Oben ist ein Alpha-Wolf. Mhm. Dieser Wolf, der ist ja nicht da hochgekommen, weil die alle den Wolf demokratisch gewählt haben. Mhm. Der ist da hochgekommen durch Gewalt und durch seine Präsenz. Aber die anderen Wölfe, die alle unter ihm sind, die warten ja nicht drauf und sagen, oh, der hat jetzt eine Legislaturperiode von 4 Jahren und dann wählen wir neu. Sondern die beißen ständig. Man muss nach unten beißen. Also, ich hatte Stress mit Polizei, mit der anderen Rocker-Gangs. Ich hatte Stress mit der eigenen Gang. Tagsüber haben sie mit Gewalt, mit Drogen, Wochenende mit Alkohol zu tun. Und dann sollen sie nach Hause gehen und mit ihrer Partnerin einen liebevollen Partner machen und auf der Couch liegen. Das geht nicht. Dieses Leben beißt sich. Dann hat mein Körper rebelliert. Ich bin von Arzt zu Arzt, MRT, CT, alles durchsucht. Der Arzt hat gesagt, ja klar, sie könnten 5 Kilo abspecken und sie können die Drogen weglassen, aber sie sind gesund. Das ist es. Der Stress. Und da wusste ich ab diesem Zeitpunkt, Philipp, ist es das, was du leben willst? Dieser ständige Streit, selbst innerhalb der Gruppierung, diese Leute, die mir alles bedeutet haben. Die haben uns Brüder genannt. Ich habe deren Namen auf meinem Körper tätowiert. Und mit denen muss ich mich regelmäßig rumstreiten um Geld, um dumme Sachen, die gesagt werden. Es ist nur noch Gewalt und ich konnte mich selber im Spiegel nicht mehr leiden.
Die Brüderschaft war nicht echt.
Das ist nicht echt. Bei den meisten ist es nicht echt. Es geht um Geld, es geht um Macht, es geht um gegenseitiges Geschäfte beschützen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, jetzt habe ich beschlossen, jetzt ändere ich mich. Das wäre ja wieder eine schöne Geschichte, aber so war es wieder nicht. Sondern ich hatte ja mit all diesen Menschen, hatte ich zusammen Geschäfte mit meinen Clubbrüdern. Ich wusste, ich muss irgendwas ändern um meine Gesundheit und mein Leben. Aber wenn ich denen sage, Leute, ich schlafe schlecht, ich habe Migräne, was wird mit meinen Geschäften passieren? Dann hätten sie mir alles weggenommen und ich wäre sofort entsorgt worden. Zumindest mindestens in zweite Reihe, wenn nicht ganz raus. Das heißt, ich habe ab dem Punkt eine Rolle gespielt. Ich habe dann ein halbes Jahr eine Rolle gespielt, wo ich wusste schon, irgendwie, das ist doch alles scheiße hier. Und dann gab es einen kleinen Streit bei einer Weihnachtsfeier. Da ist es dann eskaliert und da ist der große Bruch passiert, zumindest mit dem Club. Und da bin ich nach Hause gegangen, es war 3 Tage vor Weihnachten, und da wusste ich, das ist jetzt diesmal der Anlass, Philipp. Jetzt überleg dir, wo soll deine Reise in deinem Leben hingehen? Ich war zu diesem Zeitpunkt, war ich 35 und habe gedacht, das ist jetzt irgendwie Halbzeit so bei meinem Lebensstil, ne, wenn ich nicht schon die Halbzeit hinter mir habe. Und jetzt ist es das. Schon wieder gestritten, schon wieder Stress. Ich bin dann zu meinen Eltern gefahren, die ich sonst immer nur Weihnachten und Ostern und so besucht habe, und habe denen gesagt, ich will mich irgendwie ändern. Ich kann nicht mehr. Unter Tränen meine Eltern haben gesagt, die ja auch viel gemobbt worden sind, weil ich viel im Fernsehen und Presse und so war. Unter Tränen haben sie gesagt, du bist immer unser Sohn, wenn du Hilfe brauchst, dann sind wir für dich da. War ein sehr emotionaler Moment. Ich habe ab diesem Zeitpunkt beschlossen, mein Leben zu ändern. Wohin? Das wusste ich noch nicht. Aber ich wusste, ich muss was ändern.
Wie ging die Reise weiter?
Ich habe mich mit meiner damaligen Lebensgefährtin zurückgezogen, habe auf viele Kontaktversuche auch nicht mehr reagiert. Es gab dann sehr schnell Drohungen in meine Richtung.
Eine Frage, Ihre Lebensgefährtin war ja in diesem Leben, Sie waren ja mal dieses Leben zusammengelebt. Als Sie sich gewandelt haben, wie war das mit der Beziehung?
Das ist eine sehr gute Frage, Dankeschön. Ja, jetzt stellen Sie sich vor, diese Frau hat mich kennengelernt, wo ich Rockerpräsident war. Und ich glaube schon, dass Liebe im Spiel war. Also jetzt, wie ich sage, war. Das hat sich natürlich erledigt, diese Beziehung. Und jetzt auf einmal möchte ich mich ändern. Und ich habe dann angefangen über einen anderen Bekannten, der hat mir Bücher vom Buddhismus gegeben.
Aha.
Und jetzt dann habe ich Buddhismus gelesen, die Suche nach dem Glück. Was ist Glück? Was ist Glückseligkeit? Ja, der Sinn des Lebens, Leid vermeiden und so weiter. Die habe ich aufgesaugt. Die habe ich gelesen, jeden Tag fast ein Buch gelesen. Und jetzt guckt diese Frau und sagt sich, dieser Rocker sitzt jetzt irgendwie auf der Couch und liest Bücher über Buddhismus. Und möchte irgendwie kein Leid mehr verbreiten. Das ist schon ein sehr großer Change. Und sie hat den mitgemacht und hat auch gesagt, es ist so mit fast die beste Zeit, wie sie mich jetzt so hatte. Aber andere von außen gab es Störfaktoren natürlich. Es gab Drohungen jetzt gegen meine Person. Ja? Die haben auch gehört, Philipp beschäftigt sich jetzt mit Buddhismus. Und da haben sie gedacht, das ist Voodoo, so mit Puppen und so, weil ich habe natürlich auch mit vielen dummen Menschen zu tun. Entschuldigung. Und das heißt, es ging sehr viel Gerüchte rum. Und ich habe sehr, sehr viele Informationen über alle gehabt. Ja, also ich war schon eine Gefahr für viele. Und dann gab es Drohungen. Aber ich habe mich zurückgezogen, habe gesagt, hey, ich will nur noch meinen, ich habe alle Geschäfte, alle Freunde haben sich natürlich auf alle Geschäfte gestürzt, aber das war mir egal. Ich hätte sofort, egal welchen Gott es gibt, und er hätte dir eine Hand mir runtergereicht und hätte gesagt, Philipp, ich gebe dir sofort deine Glückseligkeit, wenn du mir all dein Geld gibst, was du mal verdient hast, und alle Geschäfte, hätte ich gesagt, Digga, nimm und bitte gib mir meine Glückseligkeit zurück. Tja, dann habe ich 6-7 Monate diesen Wandel vorangetrieben, mit Hilfe der Familie. Ich bin in einen Fußballverein wieder eingetreten.
Aber die Beziehung ging zu Bruch dann? Oder kommt noch?
Vielleicht warten Sie ganz kurz. Okay. Also, bitte. Und habe dann erstmal versucht, irgendwo wieder Anschluss zu finden. Aber jetzt stellen Sie sich vor, jetzt gehen Sie zu einem Fußballverein in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern. Die war ein bisschen außerhalb dieser Verein. Und ich gehe dahin und ich sage, ey, ich möchte Fußball mitspielen, alte Herren. Die haben gedacht, dieser Rocker, der krimineller Rocker, Präsident, alle kannten mich. Und haben, weil wissen wir nicht. Aber die haben mir eine Chance gegeben. Die haben gesagt, wenn der sich ändern will, wir als Verein haben diesen Auftrag, dass dieser, dass wir das leisten können, also dass wir Menschen aufnehmen. Und dann haben die mich wirklich aufgenommen. Ich durfte bei denen Fußball spielen und habe da immer noch Freunde heute. Da bin ich sehr dankbar für. Und habe diesen Wandel dann vorangetrieben. Aber dadurch, dass ich mich geändert habe, haben nicht alle anderen sich auch mitgeändert. Und zwar sind dann zwei aus meinem ehemaligen Rockerclub sind dann losgefahren zu einer Drogenbeschaffungsfahrt, Marihuana und Kokain bestellt. Und die haben sich dann während der Fahrt schon die erste Line Kokain gegönnt und haben während der Autofahrt gequatscht. Und die haben erzählt, Philipp hat vor einem Jahr das gemacht, der hat uns das Geld geliehen für die Marihuana-Plantage, der hat die und die Rolle gespielt und ja, das hat die Polizei natürlich abgehört. Und 6 Monate, nachdem ich schon raus war und mich auch nicht mehr als Krimineller fühlte, ja, ich fühlte mich so gerade so als Buddhist und ja, ich habe jetzt meine Mitte gefunden oder ich bin auf dem Weg, diese Mitte zu finden, schlägt abends die Polizei zu, Sondereinsatzkommando und wurde ich wieder verhaftet und die Reise ging wieder los ins Gefängnis.
Wie lange waren Sie in einem Gefängnis?
Ich wurde verurteilt zu 2 Jahren und 10 Monaten wegen Finanzierung einer Marihuana-Plantage und 14 Monate Widerruf von einem Urteil aus Berlin.
Mhm. Und dann?
Und dann, ja. Also ich war dann im Gefängnis und in meinem Urteil stand drin, keine Behandlungsmaßnahme angedacht. Ich hatte einen sehr fairen Prozess, muss ich sagen. Ich hatte einen sehr souveränen Richter am Landgericht. Das war ein sehr fairer Prozess, aber er hat nichts reingeschrieben. Also normalerweise wird ein Gefangener verurteilt und da steht drin, der muss ein Antigewalttraining machen, ein soziales Training. Bei mir stand nichts drin. Ich kam jetzt in dieser JVA an. Die JVA wurde gewarnt und hat gesagt, ja, ihr kriegt jetzt hier diesen schwerkriminellen Rocker. Ich komme in dieser JVA an und will eigentlich nur meine Buddha-Bücher haben. Oder meine Dalai Lama-Bücher damals. Und dann die haben mir das natürlich nicht geglaubt. Die haben gesagt, nee, wir haben hier diese Informationen über sie. Also sie sind das und das und das und das und diese Rockergruppierung und sie werden Befreiungsversuche und benehmen sie sich. Und ich sage, hey, ich will nur lesen. Und das war dann gar nicht so einfach. Und dann irgendwann habe ich mich gefragt, nachdem ich mehrere Wochen da war, habe ich gesagt, was wird mit mir gearbeitet? Ja, mit ihnen wird nicht gearbeitet. Weil sie sollen nur weggeschlossen werden und dann weg. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich bin dann sehr, sehr schnell in eine Depression gefallen. Ich habe ja alles verloren. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Geld, aber so Dinge, die mir viel bedeutet haben in meinem Leben, mein ganzes Leben lang. Macht, Anerkennung, respektiert zu werden, gefürchtet zu werden. Auch die Geschäfte und diesen Stand. Ich hatte ja alles auf einmal weg. Ja? Mein ganzes kriminelle Umfeld oder auch die Szenen haben auf mich geguckt und haben gesagt, was ist das jetzt für ein Lappen, ja, der jetzt hier einen auf Buddha und Voodoo macht. Und das heißt, ich bin in so eine Depression gefallen und habe dann einen Brief an die Anstaltsleitung in der JVA Stralsund geschrieben und an den Psychologen, Herrn Gauder, und habe denen einen Brief geschrieben. Und der kam dann zu mir in die Zelle und hat gesagt, wenn Sie wirklich arbeiten wollen, ich würde sehr gerne mit Ihnen arbeiten. Und ich hatte da eine tolle Seelsorge und eine tolle Psychologin und die haben mit mir sehr intensiv gearbeitet. Und da war ich sehr dankbar für. Erst habe ich ja gedacht, ein Psychologe. Hätte mir jemand gesagt vor 10 Jahren, ich gehe zum Psychologen, hätte ich gesagt, okay, toll.
Zum Dachdecker oder
was? Ja, genau. Und jetzt saß ich bei diesem Psychologen im ersten Gespräch und der sagte, wie das Gespräch so anfing, und er sagte, ich bin nur so eine weiße Leinwand, schmeißen Sie mal was gegen. Nach einer halben Stunde saß ich bei ihm drin und habe geweint. Und ich weine nicht aus Hobby. Also ich gehe jetzt nicht aus diesem Interview raus und heule eine Runde im Auto. Und er hat es ganz toll geschafft, mit mir das aufzuarbeiten, was so passiert ist, und hat mir neuen Mut auch gegeben und hat dann über die Jahre, die ich dann da war, mit mir gearbeitet, und bin ich sehr dankbar für. Also ich sage immer wieder auch die Botschaft, es ist keine Schande zu sagen, ich kann was alleine nicht bewältigen. Leute, geht raus und sucht euch Hilfe bei anderen Menschen. Das kann euch helfen.
Heute helfen Sie ja anderen Menschen, vor allem Jugendliche. Sie engagieren sich ja gegen Radikalisierung. Ganz kurz, was machen Sie? Sie haben auch einen Verein oder eine Organisation? Oder?
Ja, also ich habe mit vielen anderen engagierten Menschen in der Deradikalisierung habe ich einen Verein gegründet, der heißt Extremistlos e.V. und sitzt in Lübeck. Wir wollen uns darum kümmern, Anti-Gewalttrainings mit Deradikalisierung für Jugendliche, die vielleicht sich radikalisieren, auch im Islam, also religiös motiviert, politisch motiviert, auch Linksextremismus, Rechtsextremismus. Junge Leute, die irgendwie auch geködert wurden, genauso wie ich geködert werden, denen aufzuzeigen, dass Gewalt, zumindest dass Gewalt keine Lösung ist. Und sie dürfen, Jugendliche dürfen gerne radikal denken, aber sie sollen nicht extremistisch werden und Gewalt anwenden.
Radikal denken ist an sich nicht schlecht, man geht ja an die Wurzeln der Probleme.
Ja, also ich hoffe, dass wir draußen junge Leute haben, die radikale Ideen haben, diese Gesellschaft zum Positiven zu verändern. Dass radikale Ideen brauchen wir. Aber ich möchte bitte nicht mehr mit Gewalt zu tun haben und ich möchte über meine Geschichte auch den jungen Menschen mitteilen, Leute, auch ich habe das mir nicht gewünscht, diesen Lebensweg zu gehen. Er hat mir viel Leid gemacht, ich habe sehr, sehr viele Opfer gemacht. Mich bei denen zu entschuldigen, war auch ein langer Prozess. Viele haben es angenommen und für die war das auch eine Erlösung, mich bei den Opfern zu entschuldigen. Und ich möchte diesen Jugendlichen mitgeben, geht diesen Weg nicht.
Was ist Ihre Botschaft an diesen Jugendlichen? Ich meine, viele, wie Sie beschrieben haben, suchen ja nach Identität und werden dabei, schließen andere aus, machen sich selber zu etwas, was über den anderen steht. Wie erreichen Sie diese Jugendlichen? Was ist Ihre Botschaft an Sie?
Also grundsätzlich ist es für die Jugendlichen immer schon sehr einfach, mit mir in Kontakt zu treten. Ja, also sie hören von meiner Geschichte oder auch wenn ich an eine Schule gehe oder in Jugendzentren oder so, die so als Typ nehmen sie mich halt so, oh, da steckt bestimmt eine Geschichte dahinter, ja. Und wenn ich denen so erzähle, was ich so gemacht habe, dann sind sie erstmal dabei, die kommen wieder, die wollen das hören, was ist da passiert und wie ist das passiert. Und die sehen, es war ja auch sehr viel Leid nachher, was ich meiner Familie mitgebracht habe, und die connecten an Punkten. Also sie finden irgendwo in meiner Biografie, haben sie Punkte, wo sie eine Verbindung herstellen können. Besonders auch junge Menschen mit Migrationshintergrund heute verstehen meinen Lebensweg, dass sie sagen, ja, dass du Neonazi geworden bist, wenn ich eine deutsche Kartoffel wäre, wäre ich auch einer bei der Geschichte oder sie. Also die können besonders das gut verstehen, warum man sich vielleicht, wenn man in eine Ecke gedrängt wird, dann nimmt man manchmal
genau das an.
Das,
ne?
an. Und das verstehen viele Erwachsene auch nicht, ja, weil wir drängen die manchmal dahin, wir drängen die an diese Punkte und sie nehmen dann gerne dieses Bild an und das versuche ich erstmal über das Menschliche. Ich steige auch nicht mit denen ein, wenn ich jetzt mit Radikalisierten spreche im Internet oder die sich bei mir melden, spreche ich nicht mit denen über ihr Weltbild. Ich fange erstmal an, dass wir uns mögen, also, und dass ich dann, um deren Weltbild geht es gar nicht. Da gibt es andere Stellen. Ich arbeite mit Stellen zusammen, die auch deradikalisieren. Also Fachleute, die ihr Studium gemacht haben und viele Erfahrungswerte haben. Ich sehe mich da eher als Türöffner. Die jungen Leute melden sich bei mir, die sehen, aha, du hast auch einen Wandel geschafft. Wie hast du das denn geschafft? Ich habe Sorge. Denen geht es nicht darum, dass sie Sorge haben, dass sie ihr Weltbild verlieren. Das sind die bereit abzulegen. Sie haben Angst. Wenn ich jetzt meiner Gruppe sage, ich glaube das alles nicht, ich möchte das nicht mehr, dann verlieren sie die Gruppe. Was ist, wenn die Eltern auch radikal sind? Dann verlieren sie vielleicht sogar die Verbindung zu den Eltern. Oder sie müssen vielleicht umziehen. Das ist auch immer eine Botschaft, die ich mitgebe. Leute, die tief drin waren in irgendwas, die müssen sich örtlich verändern. Das heißt, es geht um ganz andere Problematiken, die ich denen auch mitgebe. Ich versuche erstmal eine Bindung mit denen zu machen. Ich schalte andere Fachkräfte mit ein und dann spreche ich mit denen. Und ich zeige ihnen immer wieder, dass mein Wandel sich gelohnt hat. Er hat sich finanziell vielleicht nicht gelohnt. Das war als Gangster schon besser. Aber ich bin heute.
Geld macht ja nicht immer glücklich.
Geld macht nicht glücklich. Das ist eine meiner Hauptbotschaften. Also je mehr Geld ich hatte, umso unglücklich wurde ich. Je mehr Druck hatte ich. Aber ich gebe ihnen auch immer die Botschaft mit. Wandel ist möglich, wenn ihr das möchtet, ich unterstütze euch dabei und ich sage euch, welche Probleme ich auch hatte. Ich hatte ja selber, es war ja nicht so, dass ich jetzt beschlossen habe, ich möchte mich ändern. Da habe ich mich schlafen gelegt, bin nächsten Morgen aufgewacht, dann ging es mir ja nicht gleich besser, sondern mir ging es erstmal schlechter. Ich hatte Angst vor der Veränderung. Ich glaube, es geht ganz vielen Menschen da draußen, dass man Angst vor Veränderung hat. Wenn irgendjemand zu einem sagt und sie gehen da draußen später auf die Straße und sagen zu jemandem, ab morgen wird sich dein Leben komplett verändern, da wird der fragen, zum Guten oder zum Schlechten?
Und das kann, ist ja auch anstrengend.
Ja, Veränderung, dann sagen viele, nee, dann lieber doch so scheiße, wie ich es gerade finde. Weil es könnte ja noch schlechter werden. Das heißt, ich sage den Menschen aber, wie es bei mir war. Ich kann keine Garantie für euch geben, bei mir war es so. Ich habe mich verändert, dann wurde es erstmal schlechter. Die ganzen Verluste, ich habe das angenommen. Ich wusste ja nur, was ich nicht mehr wollte. Ich wusste noch nicht, was ich wieder neu möchte. Also wurde es erstmal schlechter. Aber Leute, es wurde sehr, sehr schnell besser über mein altes Niveau. Weil ich Menschen kennengelernt habe, die haben gesagt, du möchtest dich echt verändern? Und dann die sagen, ja, aber du warst doch Neonazi, dann warst du im Gefängnis, dann warst du Rocker und Rotlicht. Und ich sage, nee, ja, jetzt beschäftige ich mich mit Buddhismus und ich bin ohne Freunde und eigentlich suche ich Freunde und Leute, die mir helfen. Und die Botschaft gebe ich raus. Ich sage wirklich, 98% der Menschen, die ich draußen kennengelernt habe, die haben mir wieder die Hand gereicht. Und das war, die Botschaft gebe ich auch den jungen Leuten oder den Erwachsenen da draußen. Wenn ihr ernsthaft euch verändern möchtet, ihr werdet wieder von den Menschen eine Chance geben, wenn ihr zeigt, dass ihr das ernst meint.
Wenn man auch nach Hilfe fragt, dass es keine Schwäche ist, oder?
Das ist keine Schwäche. Das ist immer wieder, was ich sage. Das wäre für mich unvorstellbar vorher gewesen, in der rechtsextremen Szene, in der Rocker-Szene oder sonst wo zu sagen, ich brauche jemanden, der mir mal hilft, weil ich habe irgendwie, glaube ich, bei mir berühren sich zwei Kabel im Kopf, die sie nicht berühren dürfen. Das ist eine Stärke, ist das. Jemandem zu sagen, sich an jemanden zu wenden, sei es eine Mutter, Vater, Onkel, Tante, ein Lehrer, ein Bekannter, egal was. Wendet euch an die und sagt, ihr braucht Hilfe. Wenn ihr da Vertrauen habt, dann macht es. Und dann werdet ihr sehen, euch wird die Hand gereicht.
Herr Schlaffer, wie kann man Ihre Arbeit unterstützen?
Also, wir freuen uns über jeden, wo wir auch hinkommen können, an Schulen. Und wir machen auch Präventionsunterricht. Oder auch so, über unsere Seite ins Internet zu gehen und zu gucken. Wir freuen uns über aktive Mitglieder, über Fördermitglieder. Es ist wie immer, wie jeder gemeinnützige Verein hat die Probleme der Finanzierung immer wieder. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung, egal wie.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.